Du, Max.
Ja, Juri.
Was steht hier auf dem Ring?
Ein Podcast, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem absoluten Lieblings-Nerd-Weihnachts-Podcast. Wir sind die Nerdflakes, das Team Dachschaden und 363 Kilometer entfernt von mir sitzt der Max. Hallo Max.
Hallo Juri.
Sag mal.
Ma.
Auch das. Wie alt warst du, als du den Herrn der Ringe gesehen hast?
11.
Da durftest du den Herrn der Ringe noch nicht sehen.
Nicht alleine, das ist richtig.
Warte mal. Der ist doch FSK 12, oder?
Ja. Zumindest war es damals. Ich glaube, das ist aktuell auch noch.
Also pass auf, die Extended Edition ist sogar ab 16.
Oh ja. Ja, das ergibt Sinn.
Aber ich glaube, du hast die normale Kinoversion gesehen, wie jeder normale Mensch, der zu diesem Zeitpunkt gelebt hat und alt genug war, um zu verstehen, was dort passiert.
Ich war zu dem Zeitpunkt im Kino mit meiner Mama und meinem Bruder. Und das war schön zu Weihnachten.
Ist der echt zu Weihnachten in die Kinos gekommen?
Ja. Und zwar am 19. Dezember 2001, der erste. Und zwar Herr der Ringe, die Gefährten. Die haben es tatsächlich geschafft, jeden dieser drei Filme, also in darauf folgenden Jahren, um ins Weihnachtsgeschäft ins Kino zu bringen.
Ja gut, aber das, was heißt geschafft? Also die Serie mit den Harry Potter Filmen, die sind ja auch.
Ja.
Genau. Aber du hast ja wilde Fakten zusammengesammelt, warum der Herr der Ringe nicht nur aufgrund seiner Kinostartdatum
Start.
Aber ist das wirklich so, oder ist das sowas wie mit Status und Status?
Ich meine tatsächlich, dass das tatsächlich Daten ist.
Also, na gut, also die Starttermine der drei Herr der Ringe Filme, die es geschafft haben, in die Weihnachtszeit zu fallen. Aber du hast ja noch tatsächlich so echte Gründe, so ein bisschen wie bei Die Hard gefunden, warum das Ganze wirklich waschechte Weihnachtsfilme sind. Und hast du schon Leute entfreundet, weil sie das anders sehen?
Nein.
Na gut.
Hast du das schon getan?
Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal seit Jahren einen Weihnachtsbaum. Und der einzige Grund, warum ich kein viereckiges rechteckiges Alufolie-Quadrat, wow, okay, hier eine Glanzleistung, vielen Dank dafür, Ornament habe, wo ein Ausdruck von Bruce Willis ist, wie er durch den Lüftungsschacht kriecht, ist, dass ich einen kleinen Maulwurf und ein paar Disney-Figuren am Weihnachtsbaum habe und dachte, dass das clasht, das funktioniert nicht. Aber nächstes Jahr.
Aber die Alien Queen könntest du dranhängen.
Das stimmt.
Offiziell gibt es Disney.
Es gibt so viele geile Sachen, die man an den Weihnachtsbaum hängen kann. Man kann ja auch tatsächlich oben als Baumspitze Saurons Auge verwenden. Habe ich das schon gesehen. Und das macht so richtig diesen Effekt, weil das beleuchtet ist. Und das hat so ein bisschen was von diesen Sternenhimmel-Dingern, die man sich ins Schlafzimmer oder Wohnzimmer oder whatever an die Decke strahlen kann. Sowas gibt es auch als Tannenbaumspitze oder Weihnachtsbaumspitze mit Saurons Auge. Mega.
Mit dem bedrohlichen Rot, was einen anschaut.
Ja, schön. Genau. Das sieht ein bisschen so aus, als wenn es unter Wasser wäre, von der, also wie es halt an den Wänden aussieht, das ist schon nice. Ja, so. Okay, jetzt haben wir aber genug geinfluenced.
Ja, ja. Das ist nicht der einzige Grund, warum die Herr-der-Ringe-Filme Weihnachtsfilme sind.
Okay, okay. Mhm. Okay. Ich möchte übrigens für meine quackende Stimme mich entschuldigen, aber mich hat es wie jeden anderen auch erwischt. Also, falls ich während dieser Aufnahme an meinem Männerschnupfen sterbe, dann
trage ich dich weiter nach Mordor, ist okay.
Nein, ich möchte dann auf so einem coolen Boot beerdigt werden und in Brand gesetzt, wie bei den Wikingern.
Okay, okay, okay.
Gut. Okay. Okay. Also, warum ist der Herr der Ringe 1 bis 3 Weihnachtsfilm?
Einen Faktor, der sogar sehr wichtig ist, ist der Nerd-Faktor. Und zwar, naja, die Gefährten, das sind die Protagonisten der Filme.
Glaubst du,
ich gehe gleich nochmal kurz ein.
Erzählen, worüber es geht? Wahrscheinlich schon, ne?
Jetzt sind die Filme mittlerweile 20 Jahre alt und nicht jeder die Bücher gelesen. Ganz, ganz, ganz kurz komprimierten Abriss gebe ich euch.
Na gut, okay. Also, leg los. Warum ist es ein Weihnachtsfilm?
Warum es für Weihnachtsfilme sind? Erstmal, diese Gemeinschaft, also die Gefährten, ziehen am 25. Dezember, ja, in Mittelerde gibt es auch den normalen Kalender dieser Welt, ziehen am 25. Dezember aus, um das Böse in seine Schranken zu weisen.
Ist so? Das ist ja krass.
Ja,
das wusste ich tatsächlich auch noch nicht.
Ich hatte das auch bei der Recherche nebenbei rausgefunden, dachte mir, wow, das ist cool. Das ist so kurz vor Ende, also Mitte, Ende, erster Film sozusagen.
Aber ist das in den Filmen ersichtlich oder ist das...
Nein, das ist in den Filmen nicht ersichtlich, weil in den Filmen hast du da ein hübsches herbstliches Bruchtal mit diesen schönen malerischen Wäldern und diesen schönen Gebäuden in diesem kleinen Herbstwald.
Ach, braucht so eine schöne Kulisse.
Genau, ist eine Kulisse wunderschön aufgemacht, aber es sieht halt überhaupt nicht nach Winter aus. aber das mag daran liegen, dass es zu dem Zeitpunkt, also die kommen im September dort an und dann die nächste Szene, die man wirklich sieht, ist, wie sie im 25. sich entschlossen haben, am 24. sich entschlossen haben, entscheiden, wenn man loszieht, und am 25. ziehen sie los.
Ja, gut, Zeit. Braucht ja lange,
ja.
Bis er halt tatsächlich wieder genießt.
Ja, Zeit ist auch so eine Sache in den Filmen. Sie ist sehr dehnbar.
Was?
Ja.
Ist sie etwa relativ?
Ja, sehr, sehr relativ.
Na gut.
Jedenfalls sind die Filme, ja, wir hatten ja in der letzten Folge darüber gesprochen, was Weihnachtsfilme häufig auszeichnet. Häufig zeichnet Weihnachtsfilme etwas Berechenbares aus. Und die Besinnung auf etwas Gutes, so gesehen. Also irgendwie Gemeinschaft oder Familie, Freunde, wahre Werte, kein Besitztum und solche Dinge. Und das sind die Herr-der-Ringe-Filme mittlerweile, sind die auch. Denn im Groben, wenn man so möchte, geht es immer um diese Gruppe der Gefährten, die diesem Hobbit Frodo dabei helfen, das Gewicht der Welt zu tragen. In Form dieses Ringen des Bösen.
Ich habe da eine Frage, also wirklich eine Frage nach deiner Meinung, weil wir uns über dieses Thema ja auch tatsächlich noch nie unterhalten haben. Glaubst du wirklich, dass der eine Ring der Ring des Bösen ist? Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann möchte der Ring ja eigentlich nur zurück zu Sauron. Also das ist ja so der Grund, warum er auch die Ringträger so in den Untergang reißt.
Ja.
Weil ich glaube, dass korrumpierte Persönlichkeiten wahrscheinlich einfacher in eines der korrumpiertesten Gebiete Mittelerdes reinlaufen und einen der bösesten Charaktere Mittelerdes ein mächtiges Artefakt überreichen.
Oder dafür sorgen, dass man sieht, wo er überhaupt hin müsste oder jemand vorbeischicken kann.
Ja, genau, richtig. Aber wenn es Sauron jetzt nicht geben würde, also wenn er jetzt vernichtet wäre, wie auch immer man das anstellen soll. Weil ich habe, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja Sauron unsterblich.
Ja, und ich glaube, dass er ist mit diesem Ring direkt verbunden. Das heißt, man kann ihn damit ja nicht vernichten, aber quasi in so einen langen Schlaf versetzen. Sowas wie ein bisschen wie mit dem Balrog.
Ja, oder ein bisschen wie bei Harry Potter mit den
Oh ja. Mit den Horcrux.
Ja, genau, Horcrux, danke.
Quasi ein Relikt, was ihn am Leben hält und daran hindert, wirklich zu sterben.
Genau. Ja.
Und wenn man eben diesen Ring vernichtet, kann man Sauron nicht unbedingt vernichten, aber zumindest zeitweise ad acta legen.
Okay, also gehen wir davon aus, dass der Ring auch böse ist, weil er mit dem Bösen direkt in Verbindung steht. Okay, na gut. Okay.
Also, ja, um die Frage zu kurz abzuschließen. Ja, ich denke, der Ring ist was Böses.
Okay, ich hoffe, auch du findest jetzt den Faden wieder, wo du gerade warst.
Ich war gerade im schönen Bruchtal und lass mir die Sonne auf dem Bauch scheinen im Herbst. Nee, warte, da war ich nicht. Obwohl das sehr schön wäre.
In der heutigen Zeit, wenn du so moderne Filme guckst, dann hast du ja, wir hatten das ja in der letzten Folge schon mal beim Thema Filmplakat, hast du ja diese, entweder ist es orange vom Filter her oder ist es blau.
Ja, oder beides.
Genau, du hast aber nicht mehr echte Farben. Und beim Herrn der Ringe hast du halt tatsächlich echte Farben.
Ja.
Also das ist total krass, dass du ein natürliches Farbbild hast und nicht dieses völlig aufgedrehte, gefilterte, in eine Richtung schwankende Licht.
Ich glaube, das heißt sogar Orange Teal, dieser Filter. Aber das habe ich mal aufgeschnappt. Da liegt nicht so viel mehr drauf.
Mag sein, aber ich finde es halt total spannend, dass das ausgerechnet in solcher Epos, wo es ein leichtes gewesen wäre, zusätzlich zum Greenscreen, über den I. McKellen ja auch echt geflucht hat, ne, weil er gesagt hat, ey, was ist denn das für eine schauspielerische Leistung, wenn ich mit der Luft spiele?
Ja,
fand ich, ja,
also den, das,
genau, der war wohl richtig frustriert bei den Dreharbeiten.
Ja.
Was ich verstehen kann. Ich meine, wenn man aus Shakespeare kommt und dann mit
in einem grünen in einem grünen Raum stehen muss und mit grünen Boxen redet. Muss wirklich frustrierend sein.
Ja, aber trotz allem hat Peter Jackson sich ja dafür entschieden, wirklich auf die, also natürlich hat er auch Filter verwendet, aber halt auf diese krasse, und ich zeige dem Zuschauer jetzt mit nacktem Arsch ins Gesicht, was ich meine, indem ich die Farbgebung des Films ändere. Das gefällt mir echt gut an dem Film. Also ich gucke die tatsächlich sehr gerne, weil die sehr eye-pleasing sind.
Stimmt, er hat dafür ein anderes Mittel verwendet, statt das mit diesen Filtern zu machen, hat er immer, wenn es ein bisschen finsterer wird für die Gemeinschaft, also für die Leute, die sich auf die Reise gemeinsam machen, hat er was anderes verwendet, nämlich Kamerawinkel. Etwas, was man eigentlich so eher aus so Film Noir kennt oder sowas. Also so alten sind Filmgenre. Und zwar hat er, immer wenn es Übernatürliches gibt oder irgendwelche Orks, hat er die Kamera halt angewinkelt. Und zwar, dass dann halt nicht mehr der Blick auf, ja, so ein paralleles Bild, dass man Frodo zum Beispiel direkt ins Gesicht guckt, sondern dass man eben immer so ein bisschen noch seine Brust sehen würde und ein bisschen, dass es halt schräg wäre. Kamerabild erklären ist schwierig.
Naja, im Endeffekt ist es so, dass solange wie es um die Ordnung geht, ist die Kamera im Balance zum Bild. Das ist komplett ausgerichtet und sobald es ins Chaos driftet, kippt die Kamera. Und ist nicht mehr im Winkel, also in der Parallele ausgerichtet.
Danke, das Wort hat mir gefehlt, um das zu erklären. Ja. Es sieht man ganz deutlich bei so Kamerafahrten, wenn es das Zeigen von ich weiß nicht, den Dingen, die Orks zum Beispiel machen in Isengard, ne, wenn so die Kamera weg von den Helden wegschwenkt und so eine große Fahrt durch diese Tunnel da quasi macht, also die wirklich Tunnel sind es ja nicht, diese Schluchten mit diesen ganzen Schmieden und sowas.
Das ist die Werkstatt unter Isengard.
Genau, deswegen, dass der diese riesige Fahrt da durchmacht. Und da sieht man es ganz besonders, weil, glaube ich, kein wirklicher, wenn ich jetzt mal so nachdenke, kein einziger paralleler Effekt dabei stattfindet. Also man sieht halt nicht, dass das parallel in der Kamera ist, so wie bei den restlichen Helden dann.
Genau, richtig. Auch wenn Frodo von dem Ring in Besitz genommen wird, sieht man das auch daran, dass die Kamera anfängt zu kippen, also zusammen mit seinem geistigen Zustand. Und das finde ich einen total spannenden Fakt, weil ich glaube, den meisten Leuten ist das nicht klar, aber es macht psychologisch was mit einem.
Ja, absolut. Ich bin dadurch darauf aufmerksam geworden, durch dich, Juvi, unter anderem. weil du mir ein tolles Video da empfohlen hast von Nerdkultur. Und der hat da ein sehr, sehr cooles, sehr kurzes Video zu gemacht, was mir tatsächlich einen guten neuen Blickwinkel drauf gegeben hat, was, glaube ich, auch der Titel des Videos ist. Danach siehst du Herr der Ringe mit anderen Augen und das ist wahr. Also, wenn man weiß, dass das passiert, macht das Anschauen nochmal ganz speziell, weil du dann immer besser beobachten kannst, Moment mal, hier ist was faul, selbst wenn du es vorher noch nie so ganz beobachtet hast, das ist schon ziemlich cool.
Also ich glaube, dass es tatsächlich auch, wenn man das nicht weiß, beim Sehen etwas mit einem macht, dass man sieht, also das Unterbewusstsein schneidet das, glaube ich, schon ganz gut mit, dass wenn das aus dieser Ordnung rausgeht und ins Chaos, dass dann auch die Kamera anfängt zu kippen. Und je extremer das Chaos ist, also Isengard ist ein super Beispiel, Max, also je extremer das Chaos ist, desto krasser werden diese Kamerafahrten auch. Und das ist so irre. Also du hast das, wo ich habe nach diesem Video die Filme nochmal geschaut und wo mir das richtig heftig aufgefallen ist, wenn Saruman Gandalf oben in seinen Turm, also auf sein Türmchen sperrt und der Schmetterling kommt, du hast halt auch diese Kamerafahrt von dem Schmetterling, die relativ im Balance ist und davor und danach hast du halt Kippwinkel und das Gespräch mit Gandalf findet halt auch quasi in Balance statt und er fliegt dann halt wieder weg und danach kippt die Kamera wieder und das fand ich total interessant. Also das war, ich erinnere mich daran, dass ich beim ersten Schauen diese Szene spannend fand, also wirklich aus cineastischer Sicht. Ich war ein bisschen älter als 11, als ich den Film geguckt habe und war mit Filmnerds im Kino. Ich glaube, den ersten Teil habe ich auch irgendwie, weiß ich nicht, 3 oder 4 Mal im Kino gesehen.
Zu Recht, sind ja auch gute
Filme. Das war, aber es hat halt keiner so richtig den Finger drauflegen können, warum. Und mit der Kamerafahrt ist es halt echt gut erklärt.
Es ist halt ein filmischer Trick, der nicht mit Farben funktioniert. Also ja, auch, aber nicht so ins Gesicht.
Genau.
Nicht großrot erleuchten, kommt zwar im Film auch vor, wird auch viel benutzt und auch viel mit Blau gespielt, meistens um Nachtszenen darzustellen, aber diese Kameratwists funktionieren, glaube ich, erstaunlich, also noch mal ein bisschen besser als diese reine Farbspielerei.
Ja, aber diese Farbspielerei, also wenn es irgendwie darum geht, eine Nacht darzustellen, du willst ja noch was sehen, also normalerweise siehst du nachts ja nicht so viel wie in Filmen. Genauso wie wenn wir beide uns in der Lautstärke, in der sich Filmmenschen in Cafés oder Restaurants unterhalten würden, dann würde irgendwann ein Kellner vorbeigeschluppt kommen und sagen so, ey Leute, könnt ihr vielleicht mal ein bisschen leiser sein? Die Nachbartische interessiert das gerade überhaupt nicht. Ja, also muss man halt auch sagen. Und ich finde das halt schon spannend. Also ich habe gestern The Dead Won't Die gesehen. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist mit Bill Murray, der ist super, Max, den musst du gucken. Also große, vom Herzen kommende Empfehlung.
Okay.
Tilda Swinton spielt einen schottischen oder walisischen, ich habe es im O-Ton gesehen, ich kann es am Akzent nicht ganz raus und ich glaube, es ist schottisch. Sie wird auch als schottisch bezeichnet, aber das ist ja bei den Amis immer so ein Ding, ne? Bestattungsunternehmerin. Okay. Also, und das ist einfach so gut, weil sie halt echt hart autistisch unterwegs ist, also Wege ganz gerade abläuft und so. Und die Kamera hat dort den ganzen Film über einen so einen ganz leichten, gräulich-blauen Filter und das fällt ihr ganz lange nicht auf. Und das irgendwann Also mich hat es irgendwann tatsächlich genervt, weil ich mir dachte, so Mann, der Film ist so gut, der ist so irre. Also der ist einfach irre. Das ist kein Popcorn-Kino, sondern das ist ein Film, den schaust du dir an und denkst, what the fuck? Okay. What the fuck? Der Film hat auch kein Happy End. Der Film will auch gar kein Happy End haben. Das sagt der erste Wortwechsel in dem Film ist, es wird alles sehr schlecht enden. Und das ist das Credo des Films. Es wird alles den Bach runtergehen. Und es hat mich ein bisschen gestört, dass die mit diesen Filtern so blöd gearbeitet haben.
Okay.
Da hätte ich mir, weil das spielt halt in so einer richtig netten Kleinstadt-Idylle. Es ist echt hübsch, mit viel Wald drumrum. Und da hätte ich mir irgendwie ein bisschen natürlichere Farben gewünscht. Also auch bei den Zombies. Also Iggy Pop als 70s-Zombie mit Lust auf Kaffee. Es ist wirklich, wirklich eine Empfehlung.
The Dead Won't Die, ja?
Mhm.
Okay.
Ja, ich weiß, das hat jetzt überhaupt nichts mit dem Herrn der Ringe zu tun.
Geht auf jeden Fall trotzdem eine gute Empfehlung.
Es hat so viel Spaß gemacht, diesen Film zu sehen. Und danach habe ich, um auch bei diesem Blaufilter-Ding zu bleiben, Ghostbusters The Frozen Empire gesehen. Der hat mir gar nicht gefallen.
Mhm.
Auf so vielen Ebenen nicht. Ich glaube, dass auch das Drehbuch sehr lieblos gemacht ist. Und auch da war wieder dieser Blaufilter drin. Und das ist einfach, wenn ich, also als wenn es in den USA keinen Sonnenschein gäbe.
Das wäre schwierig.
Ja, also ich meine, ich verstehe, dass die Amerikaner seit guten 5 Wochen wirklich, wirklich Probleme haben. Wirklich. Also ne, ja. Da brauchen wir auch nicht, ich will das nicht kleinreden, ne? Die sind am Arsch.
Ja.
Aber da scheint trotzdem noch die Sonne und die Sonne kann auch ein schönes Licht geben und muss nicht alles irgendwie so blöd blau weggefiltert sein. Und das ist was mir bei Peter Jackson so gefällt. Bei allen 3 Filmen habe ich das Gefühl, dass er, wenn er Filter verwendet, was er sicherlich getan hat,
ja,
subtil.
Ist, oder im Wesentlichen Color Correction ist. Also, dass die Farbe dann auch so aussieht, wie sie aussehen soll.
Genau, und das ist fein. Also ich kann auch damit leben, wenn einen Film, also Dune zum Beispiel, da verstehe ich, dass auf einem Wüstenplaneten oranger Filter genommen wird.
Ja, ich auch. Total.
Das ist was ich zwar nicht schön fürs Auge finde, weil ich einfach jetzt orange ist nicht meine Lieblingsfarbe.
Ist okay.
Sag's nicht meinem Chef, unser Logo ist teilweise orange.
Sag ich ihm nicht, keine Sorge.
Dunkelblau, deswegen, aber das ist so, da passt es, da kann ich es nachempfinden und verstehen. Aber bei anderen Sachen denke ich mir so, ja, okay, cool. Du musst aber jetzt nicht mit diesem Blaufilter versuchen, irgendwie ein Gefühl einzufangen, nur weil der Film dieses Gefühl nicht ohne Farbfilter transportiert bekommt.
Ich habe noch ein positives Beispiel für Farbfilter und dann können wir zurück zu Herr der Ringe kommen.
Wir sind ja immer noch beim Herrn der Ringe, weil er hat es richtig gemacht.
Das stimmt, aber es gibt andere, die es auch richtig gemacht haben, trotz Farbfilter.
Okay.
Und zwar der erste Joker-Film. Der ist mit einem Gelbfarbfilter, mit so einem komischen, unangenehmen Gelb versehen anfangs.
Mhm.
Und je mehr der Joker zum Joker wird, desto weniger wird dieser Filter. Also desto bunter wird die Welt. Man sieht nicht mehr ganz so schmierig und so rauchig aus, sondern sie wird immer bunter. Also da ist das im Prinzip in die andere Richtung gedreht.
Ja, okay, aber das ist ja dann okay. Also da habe ich das Gefühl, wenn du mir das so sagst, ich habe den noch nicht gesehen, der steht auch auf meiner Liste, aber ich muss erstmal meinen Pile of Shame abarbeiten. Ich meine, wir reden davon, dass ich jetzt The Dead Won't Die und Ghostbusters Frozen Empire gesehen habe. Ich weiß nicht, die sind jetzt, glaube ich, auch schon ein paar Jahre alt. Also
Frozen Empire ist, glaube ich, von letztem Jahr oder Anfang diesem Jahr. Ich bin mir nicht ganz sicher. Der ist gar nicht so alt. Also Anführungszeichen.
Okay.
Alter, wir reden über 20 Jahre alte Filme.
Die ist von 2019. Ja, aber Herr der Ringe habe ich ja schon komplett gesehen.
Ich glaube auch mehr als einmal.
Ja. Und bei The Dead One Die spielt Adam Driver neben Bill Murray. Und die beiden ergänzen sich auf eine Art, die einfach nur zu gut ist. Also der Humor ist einfach on point. Wie fandest du eigentlich den Humor im Herrn der Ringe, um mal eine kleine Brücke zu nehmen?
Oh, der war halt sehr situationsbedingt. Also es war ja nicht, es hat ja wenig mit Humor im Sinne von Comedy zu tun, sondern eher mit Erlösung aus einer Situation, die echt anstrengend ist. Die Leute sind, ich weiß nicht, zum Beispiel die Töften, die Situation mit den Töften, also den Kartoffeln. Die ist zum Beispiel witzig, weil die Situation vorher ist anstrengend. Alle sind unterwegs und dann treffen sie auf diesen Gollum und erzählen von Kartoffeln. Es ist so, hä? Was ist hier eigentlich los? Der Humor war nie aufgesetzt, wie ich finde. Also der war immer gut inszeniert und hat immer diese Situation positiv gelöst, ohne albern zu werden. Mhm. Also gerade eben die Figur um Gollum herum, da entstehen komische Sachen, weil Gollum ganz speziell ist. Ne, der hat eine ganz spezielle Art zu reden, sich zu benehmen. Und dann kommen diese komischen Situationen mit dem Fisch zum Beispiel, wie der einfach mit dem Kopf, obwohl er Hände hat und Werkzeuge benutzen kann, einfach unter Wasser taucht mit dem Kopf und dann den Fisch rausbeißt. Das ist clever eingesetzt, was den Humor betrifft, und zeichnet die Charaktere nochmal deutlicher, genauso wie hier für Sam, wie er versucht, Frodo ja gute Dinge zu zeigen, also angenehme Sachen zu zeigen, ne? Also gemeinsam mit ihm wieder zu lachen, wenn der Ring also sehr an ihm zerrt, damit er ja dem nicht erliegt zum Beispiel. Das ist schön. Das ist einfach schön, um eingemächtigt, weil man sich nahe fühlt.
In die Popkultur ist ja auch tatsächlich da der Hobbit-Frühstücksbegriff eingegangen, ne? Wenn sie die Aufzählung machen, ganz am Anfang.
Zweites Frühstück.
Genau. 11 Uhr Frühstück.
Ja.
Ja, und das ist auch ein super Meme geworden dadurch.
Das stimmt. Vor allem, sie sind halt immer charakterbezeichnend. Also sie sind witzig, ja. die sind passen aber immer zur Szene, ohne sie albern zu machen. Also hier gerade ganz zu Beginn, wo Gandalf mit seinem Wagen reinkommt und Zauberer erscheint immer dann, wenn er es für richtig hält. Ist also nie zu spät. Das zum Beispiel. Und das macht die Charaktere sehr rund und glaubwürdig und menschlich. Und zwar alle. Wenn man mit seinen Freunden halt auch rumblödelt.
Legolas und Gimli sind da nochmal ein ganz anderes Level, weil ich finde auch nicht, dass die der Humor zwischen den beiden macht die meiner Meinung nach nicht menschlich, sondern zeigt, wie fremdartig Elben und Zwerge eigentlich sind.
Ja.
Auch, also die stehen ja quasi auf dem, wenn du so ein Spektrum hast, ein Spektrum des Guten, ne, dann sind ja irgendwie die Elben an dem einen Ende und die Zwerge an dem anderen Ende.
Ja.
Und wenn die beiden halt ihre Freundschaft durch Humor erkunden.
Das Zählen gerade, der Gegner in
genau, Helms Klamm. Genau, das ist halt.
Der zählt auch nur als einer. Das ist ein riesiger Olifant.
Ja, aber es ist nur einer.
Ja.
Genau. Ja, also ich fand die Art des Humors sehr angenehm, weil du hast schon recht, das ist halt nicht so aufgesetzt. Ja.
Nee. Sie sind halt alle sehr in Character, wenn man mal so sagen will. Mhm. Ohne dass quasi so wie das im D&D-Film zum Beispiel, der D&D-Film ist cool, aber die fallen alle so gesehen immer ganz bewusst aus der Rolle und das ist da ein Stilmittel. Bei dem Herr der Ringe sind das Sachen, die innerhalb dieses Universums funktionieren. Mhm. Also zum Beispiel das Wirf mich, ja, von Gimli zu seinen Gefährten ist fantastisch, weil Gimli ist halt klein, ist halt Zwerg und weit springen und hochspringen kann er halt auch nicht. Aber die müssen halt weiter.
Ja.
Das ist so gut. Wir sind mehr so die Sprinter. Auf kurze Strecken sind wir schnell. Das ist einfach fantastisch. Also da bildet sich diese Glaubhaftigkeit der Charaktere einfach nochmal wieder. Mhm. Das ist einfach cool. Also das ist viel, viel gelungen. Die sowohl die Andersartigkeit, wie du gerade selber gesagt hast, nochmal darzustellen, als auch eben die Überwindung dieser Andersartigkeit innerhalb der Gruppe. Mhm. Hab ich immer viel Spaß mit gehabt.
Ich finde die auch die Entwicklung, also ne, das ist ja die Freundschaften, die sich entwickeln und auch die eigene Charakterentwicklung. Du hast dann einmal Frodo, der ins eine Extrem geht und immer nur von Sam ins Gleichgewicht geholt wird. Dann hast du Aragorn, der ins andere Extrem geht. Gandalf, der irgendwie einen Kleiderwechsel macht. Da finde ich, kommt der persönliche, die persönliche Reife vom Gandalf des Grauen zum Gandalf der Weiße nicht deutlich im, im Film rüber. In den Büchern ist es ein bisschen anders. Aber so hat er halt einfach seine Sachen gewaschen. Yay.
Ja.
Sag ich dir.
Und trägt weniger Hut.
Ja, genau. Er hat seine Sachen gewaschen, die Haare gekämmt. und das fand ich ein bisschen schade, aber ich kann das verzeihen, weil ich mochte Ian McKellen einfach als Gandalf unglaublich gerne. Den habe ich gerne gesehen. Und der hat für mich auch ganz viel Tiefe in diese Figur reingebracht, die andere vielleicht, man weiß es natürlich nicht, eventuell nicht reingebracht hätten.
Ja, aber ich glaube, die beiden waren, also die beiden Zauberer waren fantastisch besetzt.
Ja.
Also sowohl Sauron als auch Gandalf, nicht Sauron, Saruman, im Namen, waren fantastisch besetzt. Mit beiden. Das
stimmt.
Sehr, sehr charakterstarken Schauspielern.
Ja, also ich finde halt auch die Idee, einen Schauspieler zu nehmen, der, im Endeffekt, Saruman ist ja, lebt ja von seiner Stimme.
Ja.
Das kommt ja immer wieder durch. Und dann mit Christopher Lee in den Schauspieler zu nehmen, der halt auch tatsächlich ein ausgebildeter, ich glaube, der hat eine ausgebildete, also eine Opern, klassische Gesangsausbildung, den damit zu besetzen und ihm dann auch die Freiheiten zu lassen, mit seiner Stimme spielen zu können. Das fand ich genial.
Das stimmt. Zumal der hat ja auch noch ein Metal-Album zu dem Zeitpunkt schon.
Ja.
Ist auch nochmal so ein Side-Fact. Das war eine sehr clevere, also optisch ist der jetzt nicht so spannend. Der ist halt, man sieht dem Weißen zu dem Zeitpunkt, der noch da ist, noch an, dass er verdorben ist, weil diese grauen Teile dazukommen und noch die Teile des schwarzen Bartes und so. Das war schon clever in dem Make-up. Aber die waren halt einfach gut besetzt, beide. Also beide großen Zauberer.
Das ist jetzt optisch an ihm nicht spannend. Also
es ist halt ein Zauberer in Weiß.
Ja, aber der, also ich sehe gerade den glaube ich, nicht den gleichen Punkt wie du, weil der, also Christopher Lees Gesicht hat so viel Ausdruck und seine Augen sind so unfassbar fies gucken. Ich meine, ne, das hat er auch schon in seiner Zeit, als er hat ja auch diverse Bösewichte durch, ne? Also von Dracula über, weiß ich nicht, eigentlich
Dracula ist
Dracula ikonisch gewesen. Also deswegen sehe ich gerade den Punkt nicht ganz.
Das ist okay. Ich fand die Klamotten, ich meine, da war ich 11. Für mich war der nicht ganz so prägend. Das Gesicht, ja, auf jeden Fall, da bin ich voll bei dir. Die restliche Optik habe ich mir nicht gut eingeprägt, bin ich ganz ehrlich.
Aber vielleicht ging es darum, Max. Vielleicht geht es darum, dass es nicht auf die äußere Hülle ankommt, weil die ist halt auswechselbar, sondern dass man halt gucken sollte, wird Dracula gleich zubeißen oder nicht?
aber in Form von Saruman in dem Fall.
Genau. Hast du noch irgendwelche anderen spannenden Fakten?
Eine Sache, die ich noch von ChatGPT habe, was Kleines.
Von ChatGPT? Jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt. Was hat ChatGPT dir erzählt?
Etwas, was man für Neujahrsabend wunderbar benutzen kann oder alles, was man um 0 Uhr umsetzen will, zum Beispiel, weiß nicht, Geburtstage oder so, die man reinfeiert. Damit Theoden, also einer der Charaktere, in Die zwei Türme das neue Jahr oder den neuen Tag, wie auch immer, mit und so beginnt es also einläuten kann, muss man den Film an verschiedenen Stellen starten. Im Extended Cut schon mal um 21.18 Uhr und 40 Sekunden.
Okay.
Und in der Standard-Kinofassung ist es 22.16 Uhr und 19 Sekunden.
Da liegt fast eine Stunde zwischen.
Ja, der Extended Cut, ich meine, der ist ja 4 Stunden. Ne?
Also, ja, ja, aber trotzdem, ja, ja gut. Aber das mal so einzelne. Das zu hören ist schon hei.
Und so kann man was auch immer man einläuten möchte, passend mit und so beginnt es oder so it begins einläuten.
Aber ich finde, das passt tatsächlich eigentlich nur zu Silvester.
Ja, finde ich auch. Aber man kann es auch für andere Sachen benutzen. Wenn man zum Beispiel einen Marathon für einen Geburtstag gemacht hat oder so. Nutzt die Informationen, wie ihr wollt. Wie gesagt, das sind Fakten von ChatGPT.
Ja, aber das, Max, das werden doch bestimmt Hörwesen ausprobieren und sie werden uns dann schreiben und werden ganz aufgeregt sagen, ja, das mit der Extended Version hat funktioniert. Ich habe um 21.18 Uhr und 40 Sekunden gestartet und um Mitternacht, um 0 Uhr 00 hat Theo den gesagt.
Und so beginnt es also.
Und andere werden sagen, ich habe nicht die Extended Version, ich habe nur die normale Kinofassung um 22.16 Uhr und 19 Sekunden. Danke, dass du es aufgeschrieben hast, Max. Ich möchte es mal kurz sagen.
Es war mir auch sehr wichtig, dass das so genau ist.
Habe ich den Film gestartet und um 0 Uhr 00 00 hat Theo den gesagt.
So, it begins.
Sehr gut, das finde ich voll schön. Aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, and so it ends, also zumindest für dieses Jahr.
Ja, ja, ja. Dieses Jahr ist für uns durch. Ja. Ich euch wahrscheinlich ein bisschen mehr als eine Woche.
Ja, ja, aber ich werde jetzt gleich meine Grinch-Hausschuhe von meinen Füßen schleudern, die Füße aufs Sofa hieven, einen Liter Glühwein ansetzen und werde dann weiter Weihnachtsfilme gucken, die auf meiner auf meinem Pile of Shame vor sich hin.
Du hast ja 12 Stunden mit Herr der Ringe.
Ja, aber das ist kein Pile of Shame. Also den Herrn der Ringe habe ich eigentlich, ich glaube, das ist das erste Jahr, wo ich den Herrn der Ringe tatsächlich erst im Dezember gesehen habe. Ja, jetzt eine Frage noch, weil das wird die Hörwesen interessieren. Musst du am Ende vom Herrn der Ringe auch immer so weinen?
Nee, aber das liegt daran, dass ich zu dem Zeitpunkt 11 war.
Aber heute, Max, du erzählst mir doch nicht gerade, dass du den Film nie wieder gesehen hast, seitdem du 11 bist.
Nee, das ist richtig. Es ist für mich nicht so prägend, was die Emotionalität betraf, wie damals. Also im Vergleich zu, ich habe den damals nicht so als prägend empfunden, weil ich war halt 11. Und heute ist es, der ist schon traurig, weil dieser Abschied und irgendwie ist schon schön gemacht, so ist das nicht. Aber er rührt mich nicht so krass, wie ich es wahrscheinlich getan hätte, wenn ich älter gewesen wäre zum Zeitpunkt. Also mir fehlt der nostalgische Faktor dabei schon.
Ich glaube, dass das nichts mit Nostalgie zu tun hat, sondern du erlebst halt, also ich meine, in der Extended Version ist es halt echt extrem, du erlebst halt ein 12-stündiges Abenteuer und das sind ja echt emotionale Achterbahnfahrten.
Ja.
Und am Ende werden ja echt Entscheidungen getroffen von ich gebe meine Unsterblichkeit auf bis zu juhu, ich werde unsterblich, weil ich mit den Elben reise. Und Abschiede, die halt einfach endlich, also die sind nicht mehr rückgängig zu machen. Und das fand ich schon rührend. Also das ist ja nichts Trauriges, sondern aber der Film braucht ja keine Nostalgie, um eine Emotionalität hervorzurufen. Also Max, was für ein Stein bist du denn?
Sorry, ich habe die noch nie hintereinander weggeguckt. Bin ich ganz ehrlich, ich habe keine 12-Stunden-Marathons gemacht bisher.
Was?
Ich glaube, daran könnte es tatsächlich liegen.
Ich möchte mich bei allen Hörwesen für dieses, also Max, ich wollte dich jetzt nicht unabsichtlich outen, aber du wirst gerade im Ansehen echt gefallen sein bei einigen.
Das ist okay, dann habt ihr die Chance, mit mir das zu tun und dann können wir das mal nachholen.
An wen hast du das jetzt gerichtet?
An Philipp und Julia zum Beispiel. Die wissen, wen ich meine.
Die Liebe und Grüße gehen raus an Philipp und Julia, treue Hörwesen.
Oder Marv und Bibi.
Ich weiß, also ganz ehrlich, ich habe ein bisschen Angst mit Marv den Herrn der Ringe zu gucken, weil ich glaube, dass der einfach, Also wahrscheinlich werden wir in zwei Lagern sitzen. Ich werde den Legolas-Fanclub aufmachen, Marv wird den Gimli-Fanclub aufmachen, Bibi wird dazwischen sitzen und wird sich denken, verdammte Scheiße, was passiert hier? Was tun die da? Warum sprechen die Dialoge mit? Was sollen die Labwaffen? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Es wird super. Aber habe ich auch Respekt vor. Wäre jetzt vielleicht nicht unbedingt der gute Einstieg für dich, um die Filme alle mal hintereinander zu sehen. Aber
die Vorstellung gefällt mir aber.
Ja. Ihr habt ja noch 7 Tage Zeit, weil an Silvester, sind wir mal ehrlich, an Silvester wird es keiner gucken. Da habt ihr alle wunderbare andere Dinge zu tun, um glücklich und fröhlich ins Jahr 2025 zu rutschen und vielleicht mal für einen Abend zu vergessen, dass die Welt ein brennender Scheißhaufen ist. Und morgen, ne, also wenn das veröffentlicht wird, ist ja der 23. Dezember, könnt ihr ab morgen 3 wunderbare, ruhige Tage mit euren Herzensmenschen verbringen, wer auch immer das ist. Ne? Und wenn die Familie sich streitet, steht auf und geht.
Ja. Ihr seid nicht verpflichtet dazu.
Genau. Ihr müsst euch das nicht antun.
Gebt euch mit schönen, angenehmen Dingen.
Ja, ich glaube, die meisten Weihnachtsmärkte haben noch auf. Da kriegt man einen überteuerten Glühwein, der knallt.
Oder ihr geht sehr nach schön. Hause, schnappt euch irgendjemand zum Kuscheln oder.
Ja, aber was machst du denn, wenn du die bucklige Verwandtschaft in deiner Bude hocken hast und dann.
Tür auf und sagen Tschüss nach Hause.
Wenn dann Onkel Gottschalk anfängt, mit Großonkel, wie heißt der, mit dem er den Podcast hatte, der mit der Nase, Mike Krüger. Also wenn dann Onkel Gottschalk mit Großonkel Krüger anfängt, darüber zu diskutieren, dass man ja heutzutage nichts mehr sagen darf. Und dann kannst du halt nicht aufstehen und nach Hause gehen, weil verdammt, wir sind im Wohnzimmer. Aber Weihnachtsmärkte heißen dich willkommen.
Ja, oder große Spaziergänge oder sowas. Irgendwas Schönes könnt ihr trotzdem losmachen.
Genau, oder ihr schreibt uns einfach unter @nerdflakes auf wirklich bis auf Twitter, allen Social Media Kanälen. Und einer von uns wird das Handy sehen und wir halten euch aufrecht. Wir kriegen das hin.
Ihr habt ansonsten, packt euch Kopfhörer, setzt euch irgendwo in die Ecke. Ihr habt genug Material, was ihr hören könnt, um die auszublenden.
Das stimmt. Man könnte nochmal das Jahr 2024 komplett durchhören.
Oh ja.
Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, liebe Hörwesen, eine schöne Weihnachtszeit, schöne Festtage und einen guten Rutsch und so. Also wie man hier im Fränkischen sagt, einen guten Beschluss.
Okay.
Und das sagt man mit so einem richtig ernsten Ton und die nicken alle dabei und gucken mit so zusammengekniffenen Westernaugen. Also ehrlich, die Franken sind das beste Völkchen. Genau. Genauso, Max. Max, wir sehen uns nochmal am Tag der Veröffentlichung zum Rollenspiel.
Genau, da freue ich mich schon sehr drauf.
Ja, das ist unser Jahresabschluss und dann würde ich mal sagen, ne, Tschüssikowski.
Gut, Bayern.
Oh, der kam flach. Aber was?
Sind sie alle? Kein einziger davon war gut zum Abschluss des Jahres. Nicht einer war gut.
Ja, dann würde ich mal sagen, tschüss.
Tschüss.